Liebe Gemeinde, können Sie in etwa erkennen, was ich hier in der Hand habe? Auch von den hinteren Sitzen? Stacheldraht, ein Stück von einem Stacheldraht aus Friedrichsfehn. Das letzte konnten Sie nicht sehen. Aber wir wissen, was man mit so einem Stacheldraht anfängt. Damit werden Grenzen gesichert. An der Weide fürs Vieh genauso wie Grenzen von Staaten. An Privatgrundstücken, glaube ich, eher selten. Da sieht man wenig Stacheldraht. Vor einigen Jahren, Jahrzehnten muss man sagen, sah man diesen Stacheldraht noch an der innerdeutschen Grenze. Das ist nun nicht mehr der Fall. Stacheldraht ist zäh, auch wenn ich versuche, ihn zu biegen. Er kommt immer wieder so in eine Form zurück, in der er sich vorher befunden hat. Haben Sie schon einmal gearbeitet mit so einem Stacheldraht und Handschuhen an dabei? Das ist gar nicht so leicht. Oder haben Sie einmal versucht, einen Stacheldrahtzaun zu überwinden? Ich könnte Ihnen jetzt eine lange Narbe an meiner Wade zeigen. Der Anstand gebietet mir, dass ich das jetzt nicht tue, wirklich. Aber diese Narbe rührt her von einer Mutprobe unter Dorfkindern. Da war ein ziemlich großer, wilder Bulle auf einer Wiese in Düngstrup bei Wildeshausen. Wer traut sich, durch den Zaun zu klettern und auf die Weide zu gehen? Wir kühnen Burschen, wir taten es, gemeinsam, zu dritt. Der Bulle sah uns. Und als er uns sah, stürmte er geradewegs auf uns zu. Wir bekamen es mit der Angst und liefen, was wir konnten. Hastig bin ich durch den Zaun geklettert und dabei bin ich mit dem bloßen Bein an so einem Eisenstachel hängen geblieben. Die Narbe ist noch bis heute zu sehen, ungefähr so lang. Über einen Zaun aus Stacheldraht kommt man eben nicht so ohne weiteres hinweg. Und dabei ist es eigentlich vergleichsweise einfach. Man kann ja den Draht so ein bisschen auseinanderbiegen und klettert dann dadurch. So ein Stacheldraht ist nicht unüberwindlich. Unser Predigtwort für heute allerdings erzählt eine Geschichte, in der zwei Menschen eine ungleich schwierigere Grenze überwinden. Sie überwinden nicht äußere Grenzen, verbarrikadiert oder mit Stacheldraht verzäunt, sondern sie überwinden Grenzen, die man im Kopf hat, die ja bekanntlich noch zäher sind als so ein Stacheldraht. Hören Sie, was bei Matthäus im 15. Kapitel steht. Jetzt muss ich einmal kurz blättern, weil ich mein dickes Perikopenbuch mit habe und, glaube ich, versäumt habe, ein Bändel reinzumachen. Matthäus Kapitel 15 von Vers 21 an. Jesus ging weg von Genezareth und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm, baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und die Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Die Begegnung ereignet sich an einer Grenze, an der Grenze zwischen Galiläa und Syrien. Auf der einen Seite eine nicht-israelitische Frau, verzweifelt, weil ihre Tochter schwer krank ist und bereit, alles zu tun, damit sie wieder gesund wird. Auf der anderen Seite Jesus, müde von erneutem Streit mit seinen Gegnern, müde von der Menge an Leuten, die in der Hauptsache Wundertaten von ihm erwartet, vielleicht auch auf der Suche nach ein bisschen Ruhe, ein Stück weiter außerhalb seines Landes. Also, diese beiden treffen sich auf der Grenze mit ganz unterschiedlichen Gefühlen. Die eine verzweifelt, der andere müde, matt. Ich denke, wer auch nur einmal erlebt hat, wie jemand bei einem geliebten Menschen um Leben und Tod kämpft, der kann die Gefühle dieser Frau gut verstehen. Ihre Angst, ihre Verzweiflung, ihr Leiden. Wir können allerhand ertragen, was uns selbst zustößt, aber zu sehen, wie Personen leiden, die wir lieben, denen gegenüber wir uns verantwortlich fühlen, das ist manchmal unerträglich. Also die Frau in unserer Erzählung verkörpert gewissermaßen alles Leid, das aus Sorge um das Leben anderer entsteht. Ihr Gesicht ist uns unbekannt und doch ist es uns vertraut. Wir haben es schon gesehen. Ja, es war im Wartezimmer eines Krankenhauses, wo das Kind gerade im Operationssaal lag. Nein, es war irgendwo im Linienbus in der Stadt und das Gesicht sah elend aus. Oder war es nicht doch im Fernsehen, in einer Sendung über Syrien oder Somalia? Ganz gleich, wo es gewesen ist, das Gesicht dieser Frau ist uns nicht fremd, wenn uns die Erfahrung mit dem Leid nicht fremd ist. Wir sind auch meistens in der Lage, die Not anderer Menschen zu erkennen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass wir auch bereit sind, für sie in ihrer Not auch einzustehen. Das ist nicht selbstverständlich, alles andere als das. Und deshalb vermeiden wir lieber den unmittelbaren Kontakt mit Leidenden. Wir wissen nicht so recht, was wir sagen sollen. Was können wir denn schon tun? Das bringt uns in Verlegenheit und stört uns auch. Es ist nie schön, jemandem zuzuhören, der ständig nur klagt. Es ist unangenehm. Und genau in so einer unangenehmen Lage befanden sich die Jünger Jesu in unserer Erzählung. Sie wollen die Frau loswerden. Sie spüren nicht ihre Not. Alles, was sie sehen, ist eine schreiende Frau, deren Stimme allmählich immer unerträglicher wird. Aber was wir wirklich nicht fassen können, ist das Verhalten von Jesus in dieser Geschichte. Mag sein, dass die Jünger so unempfindlich sind, aber dass Jesus selbst, Gottes Sohn, so mitleidlos ist, nein, das kann man ja kaum ertragen. Hart sind seine Worte, keine Spur von Barmherzigkeit. Ist es möglich, dass Gottes Liebe Grenzen kennt? Dabei haben wir doch im ersten Lied gesungen, dass diese Liebe grenzenlos sei. Da muss man da noch einmal etwas genauer hinschauen, genauer hinhören, um dahinter zu kommen. Zuerst Jesus. Im heidnischen Land begegnet ihm diese geschlagene Frau. Ihr Kind ist krank, sie schreit um Hilfe. Und was tut er? Er, der für uns Mensch gewordene Gottessohn, Mensch gewordenes Erbarmen Gottes, er übersieht sie, als wäre sie ein Nichts. Geht mit keiner Silbe auf sie ein. Und dann lässt er sie eiskalt abfahren. Nicht für eine, wie du es bist, bin ich da. Nicht für euch Heiden. Zu meinem jüdischen Volk bin ich gekommen. Und dann die letzte Steigerung dieser Ablehnung. Mit Hunden hat der nichts zu tun, der für die Kinder sorgen muss, mit Hunden wie dir. Hunde, damals ein jüdisches Schimpfwort für Heiden, zur Zeit Jesu durchaus üblich. Das muss man sich mal vorstellen. Da muss man sich mal hineinversetzen und einen Augenblick vielleicht die Rolle der Frau übernehmen. Dann kann man nachfühlen, wie einem zumute ist, wenn man so fertig gemacht wird, wenn man so in die eigene Not zurückgestoßen wird. Nein, da gibt es wenig zu beschönigen. So kennen wir Jesus gar nicht, so streng und abweisend. Dieser Jesus bleibt uns irgendwie rätselhaft. Dass die Geschichte dann doch noch anders ausgeht, ist kein glückliches Ende der Geschichte, kein Happy End. Denn wer erst hilft, wenn Hilfesuchende sich so demütigen wie diese Frau, sie ist einverstanden, ein Hund zu sein, wer dann erst hilft, also ich bitte Sie, von dem möchte ich mir eigentlich nicht helfen lassen. Und damit sind wir schon bei der Frau. Sie ist nichts und hat nichts. Eine, die gegenüber denen aus Israel nichts gilt, gar nichts. Sie gehört nicht dazu. Draußen ist sie. Sie hat nur eins, ihre Not. Und in dieser Not setzt sie auf Jesus. Und wie immer dieser Jesus sie zusammenfaltet, sie hört nicht auf, in ihm ihre Hoffnung für ihr Kind zu sehen. Da ist keine Demütigung zu hart. Muss man in solche Selbsterniedrigung, wenn man sich auf Jesus verlässt, ist das wirklich nötig? Und dann, wie schon gesagt, die Jünger. Welche Rolle spielen die denn bei dem Ganzen? Sie bremsen. Sie wehren ab. Sie vermitteln nicht etwa? Nein. Schick sie weg. Sie stört. Wir fallen auf. Es wird peinlich. Ach du liebe Zeit, möchte man dazwischen rufen, wenn das ihre einzige Sorge ist? Nein, wohin man in dieser Geschichte auch sieht, es bleibt dabei, würde ich Jesus und den Glauben an ihn nur aus diesem Vorfall, nur aus dieser Geschichte kennen, ich glaube, ich wollte nichts damit zu tun haben. Und trotzdem, bewundernswert, gerade diese Geschichte. Nicht wegen des Wunders, nein, die Heilung steht fast schon eher am Rande. Im Mittelpunkt steht dieses merkwürdige Gespräch, das Jesus hier mit einer Frau führt. Oder soll ich besser sagen, dass die Frau mit Jesus führt? Ganz schnell wird nämlich deutlich, wer hier die Richtung angibt in diesem Gespräch. Eine Frau, die vor nichts zurückschreckt, um sich Gehör zu verschaffen. Unbeirrbar und mutig kämpft sie um das, was ihr im Grunde genommen nicht zusteht. Und bewundernswert ist, dass das damals Unmögliche hier doch passiert ist. Jesus lässt sich auf das Gespräch mit der Frau ein. Und schließlich lässt er sich sogar durch diese Namenlose belehren. Ich könnte fast sagen, Jesus lässt sich von dieser Frau bekehren. Ihre Schlussfolgerung lässt ihn einsehen, dass er im Grunde genommen doch für alle Menschen da ist. Also bewundernswert, die Beharrlichkeit dieser Frau und die Offenheit auf der Seite von Jesus. Eine Grenze nach der anderen überwindet sie. Schon, dass sie sich als Frau in diese Männerrunde rings um Jesus her wagt und dann noch als Kanaanäerin, als Angehörigen eines nichtjüdischen Volkes. Seit eh und je war man auf die nicht gut zu sprechen. Was muss diese Frau sich nicht alles bieten lassen? Aber sie lässt sich nicht abwimmeln. Sie gibt nicht auf, obwohl sie doch dreimal deutlich abgewiesen wird. Wir haben es gehört. Zuerst spricht Jesus an, aber der schweigt. Kein Wort, keine Antwort hält er sie würdig. Dann beschweren sich die Jünger über sie. Schick sie weg, sagen sie. Schreit uns nach. Sie nervt. Aber Jesus antwortet den Jüngern, nicht der Frau. Ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel gesandt. Die Bitte wird als ungehörig abgetan. Wäre nicht zu erwarten gewesen, dass die Frau spätestens jetzt aufgibt und nach Hause geht? Nein, sie gibt nicht klein bei. Sie fällt nieder vor dem, der sie so missachtet, und ruft erneut: Herr, hilf mir. Und als Jesus dann ihr unmittelbar gegenübersteht, als er dann schließlich doch den Mund aufmacht, da sagt er ihr, dass er für sie nicht zuständig sei. Seine Antwort in diesem heftigen Satz, der so gar nicht in unser Bild vom menschenfreundlichen Jesus zu passen scheint: Es ist nicht recht, den Kindern ihr Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Also ich bin kein Hundebesitzer, aber ich weiß nicht, wenn Hunde treuherzig blicken, wer kann dann widerstehen? Wenn ein Hund jeden unserer eigenen Bissen schweigend mitverfolgt, welcher Hundebesitzer brächte es dann fertig, stur zu bleiben und nicht zu verfüttern? Wer sich nach dieser dreifachen Abfuhr noch traut, etwas zu erwähnen, muss viel Durchhaltevermögen haben. Aber genau das zeigt die Frau. Sie lässt sich selbst von diesem harten Wort nicht unterkriegen. Sie nimmt Jesus beim Wort und dreht gewissermaßen den Spieß um. Sie bestätigt, ein Hund zu sein, dem nichts zusteht. Höchstens die Brotreste, die vom Tisch, an dem die Herren sitzen, heruntergeworfen werden, nachdem man sich mit dem Brot, wie man damals das tat, die Hände gereinigt hat. Bekommen die Hunde nicht auch die Reste vom Tisch ihrer Herren und werden davon satt? Und tatsächlich, mit ihrer Ausdauer, ihrer inneren Kraft, mit ihrem Glauben, überwindet sie die begrenzte Sichtweise von Jesus. Und der lässt sich überwinden. Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Verständlich ist es durchaus zunächst, wie Jesus sich hier verhält. Er weiß sich nur den Angehörigen seines eigenen Volkes verpflichtet. Dadurch fallen die anderen für ihn unter den Tisch. Und die Frau zeigt ihm auch mal unter den Tisch gucken, wer da noch ist. Aber was für Schranken, was für Grenzzäune müssen da erst überwunden werden, bis das Leben der Tochter gerettet wird? Oder stellt Jesus die Frau nur auf die Probe, eine Glaubensprobe, die sie dann eindrucksvoll besteht? Das wäre schon möglich, aber das würde für mich das Verhalten Jesu letztlich nicht erklären. Ich denke mir, wie jeder andere jüdische Mensch ist auch Jesus in seiner Sicht und Denkweise durch seine Erziehung eingebunden in die Umwelt, in der er lebt. Und da gab es eben die üblichen Trennungen, Abgrenzungen. Neu ist hier, wie Jesus nicht nur hier, sondern immer wieder einmal von Gottes Geist geleitet diese Grenzziehungen durchbricht und überschreitet. Ich erinnere an das Gespräch Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Diese Frau ist rein fassungslos, dass er sich ihr zuwendet, denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern, wie der Evangelist Johannes dazu anmerkt. Noch einmal, nichts spricht für diese Frau hier. Sie ist Ausländerin, sie ist andersgläubig, sie ist nur eine Frau und trotzdem Muster eines glaubenden Menschen. Ich denke, dieser Glaube ist kein Erfolgsrezept, das einfach nur so nachzuahmen wäre. Er fängt mit einem Fehlschlag an, dieser Glaube. Er ist ein Vertrauen, in dem die Frau sagt: Ich weiß, dass ich kein Recht habe, etwas zu erwarten oder sogar zu fordern. Ich will nur etwas von deiner grundlosen Güte haben. Und damit wird deutlich, wer eigentlich im Mittelpunkt dieser Erzählung steht: Jesus selber. Und dieser Jesus, in dem die Frau den von Gott Gesandten, den Herrn erkennt: Herr, erbarme dich, dieser Jesus lässt sich von der Ausländerin beeindrucken. Jesus stößt auf Glauben, wo wir es nicht erwarten. Und dass es weder für Christus noch für den Glauben Grenzen gibt, wird an der kananäischen Frau deutlich. Vielleicht ist das der erste Höhepunkt dieser Geschichte. Die Tochter findet zum Leben zurück, weil die Mutter an Jesus, dem Sohn Davids, festhält. Sie weiß, woran sie sich halten kann. Und ich glaube, das ist vielen Menschen nicht mehr klar heutzutage, woran sie sich halten können. Rückschläge, Enttäuschungen, persönliche Sorgen, die können sich auch heute um uns herum wie Berge auftürmen. Zweifel und Gleichgültigkeit sind dann ganz schnell die Folge. Hier aber hält jemand fest an dem, der die Antwort Gottes für diese Welt ist. Wir bekommen vor Augen geführt, dass die Sorge einer Frau Jesus zum Nachdenken gebracht hat. Und er ist hier nicht derjenige, der sich so gnädig herablässt, sondern der, der von der Frau am Ende bewegt wird. Und dass Gott sich bewegen lässt, das ist die zweite Botschaft für mich in dieser Geschichte. Es scheint beinahe so, als ob gerade darin die große Freiheit Gottes liegt, Grenzen zu überschreiten. Jesus ist förmlich überwältigt von dem Vertrauen dieser Frau. Das hat er in dieser gottverlassenen Gegend nicht erwartet. Da geht etwas in ihm vor und so wird durch den Einsatz der Namenlosen sichtbar, Gottes Liebe gilt allen Menschen. Schade eigentlich, dass wir den Namen dieser Frau mit dem großen Glauben nicht kennen. Sonst könnten wir sie in den allgemeinen großen Kirchenkalender aufnehmen, neben den anderen Frauen, die für die Geschichte der christlichen Kirche und der christlichen Gemeinden von Bedeutung gewesen sind. Schade auch, dass wir nichts weiter über ihr weiteres Leben erfahren. Sonst wäre ihr Lebensbild womöglich gefragter als vieles, was Buchhandlungen heutzutage an Lebensbeschreibungen zu bieten haben. Warum? Weil sie eben dies Beispiel gegeben hat für Mut und Entschlossenheit. Weil sie gezeigt hat, wie Grenzen überwunden und aufgelöst werden können. Und weil sie Jesus zur Hilfe geradezu genötigt hat. Und damit ist sie zum Vorbild geworden für alle, die an der grenzenlosen Zuwendung Gottes zu allen Menschen glauben. Was steht eigentlich dem im Wege, dieser Frau die Rolle einzuräumen, die sie am Anfang der Gemeinde und der Kirche gespielt hat, nur der fehlende Name? Vielleicht, weil diese Frau ein bisschen zu zudringlich, so hartnäckig war, weil sie von allem abwich, was sonst so von Schranken und Zäunen geregelt war. Das muss schon damals vor langer Zeit schwer auszuhalten gewesen sein. Also lieber keine Namen nennen, die man sich einprägen könnte. Und es ist ja auch noch nicht ausgemacht, wie wir heute damit fertig würden, wenn da jemand so unverschämt vertraut wie diese Frau. Wir wollen einmal sehen. Ich mache jetzt am Schluss noch ein kurzes Gedankenspiel mit Ihnen. Und wenn Sie mir da noch kurz folgen können, wäre das fein. Ich möchte eigentlich am liebsten jemanden von Ihnen bitten, bei der nächsten Gemeindeversammlung hier in Edewecht einen Antrag zu stellen. Ich gehöre ja nicht zu dieser Gemeinde, kann diesen Antrag nicht selber stellen, aber ich kann jemanden von Ihnen bitten, diesen Antrag zu stellen. Nämlich den Antrag, fallen Sie nicht vom Stuhl, diese Kirche umzubenennen. Sie soll, meine ich, künftig nicht mehr Christuskirche heißen, sondern Kirche zur kanaanäischen Frau. Ein unmöglicher Name, finden Sie natürlich. Das würde nicht klingen. Und unsere Kirche hat doch schon einen schönen Namen, eigentlich den entscheidenden, den besten Namen, den man sich eigentlich denken kann, Christuskirche. Aber Sie sagen, Kirche zur kanaanäischen Frau, das würde nicht klingen. Also gut, wir können ja mal kurz die Gründe darüber austauschen. Was auch bedeutet, dass ich auch über meine Bitte gerne mit mir reden lasse. Denn ich gebe zu, dass sich Kirche zur kanaanäischen Frau ziemlich fremdartig anhört. Ich gebe auch zu, dass nicht jede unserer Kirchen, die wir hier bei uns finden, unbedingt nach einem Apostel benannt werden muss. Wir haben Matthäuskirchen, Johanneskirchen, Markuskirchen, Lukaskirchen, Pauluskirche. Manche von Ihnen wissen, von denen, die ich genannt habe, vielleicht weniger als über diese Frau. Nun stelle ich mir die Gemeindeversammlung vor, in der über meine Bitte gesprochen wird. Jetzt wird es ein bisschen bunt. Ich merke, dass ich es schwer haben würde in dieser Gemeindeversammlung. Kirchen würden nicht nach Frauen benannt, höre ich gleich als erstes. Naja, als ob es nicht eine Menge von Marienkirchen gibt. Das sei etwas ganz anderes, das sei katholisch. Warum denn bitte sehr? Warum ist es etwas anderes? Aber ehe es Streit geben kann, sagt irgendjemand hier aus dem Edewächter Vorstand: Ich bin der Meinung, dass man einen Namen grundsätzlich nicht ändern sollte. Was höchstens denkbar wäre, dass wir vielleicht für unseren Gemeindesaal da hinten, der sich hier anschließt, ja, wenn der vielleicht einmal renoviert werden soll, wenn das mal nötig ist, im Anschluss dann noch einen eigenen Namen suchen dafür. Das kenne ich auch von unserer Gemeinde in Kassel. Da hatte man auch einen Raum innerhalb der Pauluskirche, nach einem benannt, der nach Amerika ausgewandert war und der Gemeinde einiges an Geld gespendet hat. Aber bevor ich mich mit deinem Vorschlag anfreunden kann, will ich wissen, wie du deinen Vorschlag begründest. Ich sage, mein wichtigster Grund ist, diese Frau hat gezeigt, dass das mit dem Glauben eine Grenzüberschreitung ist. Und nichts vergessen wir so schnell wie so eine Erfahrung. Wir machen sie selbst eigentlich viel zu selten. Darum möchte ich uns durch den Namen dieser Kirche öfter daran erinnern lassen. Wie meinst du das mit der Grenzüberschreitung, fragt einer aus dem Vorstand. Und ich merke, dass ich das noch gar nicht erklärt habe. Und ich schlage meine Bibel auf, da wo hinten die Landkarten drin sind. Sieh mal, sage ich, hier oben am Mittelmeer, da liegt Tyrus und Sidon. In der Gegend, also mitten im Ausland, hat diese Frau gelebt. Sie hatte mit dem auserwählten Gottesvolk wenig zu tun, weniger noch als die uns besser bekannten Samariter, denen damals auch der richtige Gottesglaube abgesprochen wurde. Sie lebte hinter der Grenze in einem anderen Land, mit einem anderen Glauben. Aber ihr angeblich falscher Glaube machte es ihr trotzdem möglich, zu Jesus zu kommen, ihn um Hilfe anzugehen und sich mit ihm so lange anzulegen, bis sie bekommen hatte, was sie wollte. Um Hilfe rufen kann doch jeder. Da ist doch nichts Besonderes dran, wendet jemand ein. Und ich versuche zu antworten, ich wünsche, dass du recht hättest. Ich erlebe uns, auch mich selber, aber oft anders. Nämlich Menschen, die immer so in bestimmten Prägungen denken, die durch Gewohnheiten eingeschränkt und gebunden sind. Ich erlebe uns als Menschen, für die immer mehr oder weniger feststeht, was geht und was nicht geht, was erlaubt ist und was verboten ist. Als Menschen, die jedenfalls Gott nicht widersprechen würden, die das gar nicht wagen würden, so wie diese Frau hier, Jesus ins Wort zu fallen und Gottes Willen zu nötigen. Wir sind dir also ein bisschen zu gewöhnlich. Meinst du das? Werde ich gefragt. Und ich merke nun, dass ich die Ersten verletzt habe. Ja, sage ich trotzdem, das meine ich schon. Aber ich schließe mich damit ein. Ich will niemanden kränken. Das wäre ja auch eigenartig und schlimm, wenn wir uns über die Geschichte von dieser wunderbaren Heilung gegenseitig Wunden zufügen würden. Wir sind dir zu gewöhnlich, zu fromm, fragt einer noch einmal nach. Ich nicke und sage, wahrscheinlich sind wir es alle. Aber zu dieser bettelnden heidnischen Frau, zu der sagt Jesus, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ich frage mich, was diese Frau hat und was uns vielleicht fehlt und was uns mit ihr verbinden könnte. Ja, das Letzte, liebe Gemeinde, ist eine offene, ehrliche Frage. Die bleibt auch offen, ganz gleich, wie es in der Gemeindeversammlung ausgehen wird. Martin Luther hat einmal die kananäische Frau eine Fürstin von Anhalt genannt, eine Anhalterin. Sie hat den Gesandten Gottes angehalten, sie hat sich ihm hartnäckig in den Weg gestellt, ihn angehalten und ihm Hilfe abverlangt. Beide sind sie, wie wir es gesehen haben, aneinander geraten, eine leidenschaftlich, geduldig kämpfende Mutter und ein Überzeugter seiner Sache, sicher Jesus. Beide setzen sich ein für ihren jeweiligen Standpunkt. Beide lassen sie aber den Standpunkt ihres Gegenübers gelten. Und sie finden eine Lösung, bei der niemand das Gesicht verliert. Jesus nicht, der einsieht, dass seine Liebe allen Menschen gilt. Auch die Frau nicht, die trotz der erfahrenen Demütigung ihren Wunsch erfüllt bekommt. Zum Menschsein Jesu gehört auch, dass er selbst von anderen zu lernen hat, wie jeder Mensch. An der Grenze zwischen Galiläa und Syrien lernt Jesus, dass das menschliche Leid keine Grenzen hat und dass sich die Not einer jüdischen Mutter nicht von der Not einer kanaanäischen Mutter unterscheidet. Später wird Jesus selbst am eigenen Leib erfahren, was das Schlimmste aller Leiden ist: verlassen von Gott und den Menschen. So wird er am Kreuz für alle sterben, für Christen und Heiden. So wird er seine Liebe beweisen, die keine Grenzen kennt. Dass das auch heute wahr wird, wünsche ich uns allen. Amen.